Nachdem wir nun gesehen haben, welche Themen dieser Brief enthält und wer Petrus war, der ihn geschrieben hat, gibt es noch einen Punkt, der zum Verständnis der Gedanken von Petrus sehr wichtig ist. Der historische Hintergrund, also auf dem dieser Brief geschrieben wurde, der in seinem Gruß an die Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, gerichtet ist, hat natürlich ein Gewicht. Auch wenn die Zeit, in der er geschrieben wurde, nicht genau bekannt ist, war die Verfolgung der Christen schon gestartet und die hatte ihren Ursprung in Rom, dort, wo er selber war in dem Moment. Vom 19. bis zum 26. Juli 64 nach Christus, also in der Regierungszeit von Nero, brannte Rom. Rom bestand aus vielen engen Straßen, die an beiden Seiten auch hohe Holzhäuser hatte. Diese Kombination war ideal für ein Feuer. Einmal angesteckt, war es leicht, auf andere Gebäude überzugreifen. Und als es damals passierte, brannte tagelang wie ein Inferno diese Stadtteile und sie waren kaum unter Kontrolle zu bekommen. Kaum war es an der einen Stelle eingedämmt oder gar unter Kontrolle, brach es an der anderen Stelle schon wieder aus. Und somit hat es ganze Stadtteile getroffen, wo dann die meisten Häuser der Einwohner mit Hab und Gut und ihren Göttern und Existenzen verloren waren. Allgemein glaubte man, dass der römische Kaiser Nero für das Feuer verantwortlich war. Und dafür gab es verschiedene Gründe. Zum einen, jeder wusste, dass dieser Mann nicht ganz normal war. Manche Bereiche in Rom gefielen ihm nicht und jeder kannte seine Begeisterung fürs Bauen. Und dieser Punkt war auch ein großer Verdachtsmoment. Es wird auch berichtet, dass Nero das Feuer aus dem Turm heraus beobachtete und die Historiker sagen uns, dass er von dem, was er sah, total begeistert war. Auch, dass einige in seiner unmittelbaren Umgebung diesen Vorwurf nicht ausschließen konnten und sogar offen genannt haben und ihn beschuldigt haben, dass er selber Rom angezündet hat. Natürlich sind das Theorien. Sicher gibt es auch Gegenargumente, was in einem ungelösten Fall ja nicht ungewöhnlich ist. Im Feuer ging aber nicht nur ein Großteil der Stadt, sondern auch viel Kultur und Wertgegenstände unter. Da gab es ein wirtschaftliches und religiöses Problem. Wie es in der Politik immer ist, müssen Gründe und Schuldige gefunden werden. Und einen passenden Sündenbock fand man in einer kleinen Gruppe von Menschen, die man Christen nannte. So schnell Nero nur konnte, verbreitete er das Gerücht, dass sie es waren, die Rom angezündet hatten. Und seine Wahl war genial, denn man mochte Christen nicht. Zum einen, weil Christen als ein Ableger der Juden gesehen wurden, die sowieso nicht so arg gemocht wurden. Und zum anderen, weil die Christen die Anbetung des Kaisers und so all die anderen Götter ablehnten. Das ist ein Zeichen für einen Glauben und für eine Gemeinde, die nahe am Herzen Gottes war. Was würde unser Umfeld heute über uns sagen, also über uns Christen? Unsere Nachbarin beobachtet uns als Familie nun schon einige Jahre und wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Obwohl wir in unserem Glauben auffällig leben, und das wird allgemein auch respektiert, denn auch dadurch wurde dadurch auch noch kein so persönlicher Glaube bei anderen hineingepflanzt. Aber schon mehrfach hat sie uns bestätigt, dass sie sehr gerne noch einmal Kind wäre, aber nur, wenn sie dann in unserer Familie Kind sein dürfte. Das ist ein echt tolles Feedback, wenn wir als Christen so wahrgenommen werden. Was würde aber die Gesellschaft heute über uns als Gemeinde sagen? Eine vorbildliche Gruppe vielleicht mit starkem sozialen Engagement? Die stört nicht oder man hört sie eh nicht oder wen kennt man schon von denen? Oder würde man uns als Fundamentalisten, die sind ja total extrem, die mit ihrem Jesus bezeichnen? Gewisse Punkte der Christen waren auch sehr anstößig bei den Römern. Für die ersten Christen war das Abendmahl ein sichtbarer Ausdruck ihrer Gemeinschaft mit Gott und eine zentrale Handlung für ihr geistliches Leben. Selbst unter Verfolgung feierten sie das Abendmahl. Also in der Zeit unseres Lockdowns, während Corona, kam bei mir in einem Telefonat durch ein Gemeindeglied der Gedanke hoch und der Vorschlag auf, doch das Abendmahl miteinander zu feiern. Also ich fand den Impuls damals richtig klasse und wir haben gleich einen Termin festgemacht, wo wir als Gemeinde auch trotz dieser Umstände das Abendmahl feiern wollen. Und so feiern wir auch zunächst einmal in diesen Umständen dann und den Möglichkeiten das Abendmahl. Ja, es ist so ein wichtiges Element unseres Glaubens, dass es unbedingt erforderlich ist, kreativ zu werden, um auch in schwierigen Umständen oder neuen Begebenheiten das Abendmahl miteinander zu feiern. Vielleicht mag das dem einen oder anderen nicht so passen, aber die Gemeinde Christi kennt solche Schwierigkeiten und weiß, dass es wichtig ist, Wege zu finden, um das Evangelium und den Glauben zu leben. Davon darf uns nichts abhalten. Wenn schon unter Verfolgung dieses Mahl damals seine Berechtigung hatte, dann sollte auf jeden Fall für uns es heute auch ein wichtiges Element sein. Also die Gemeinde in Rom hatte eine klare Haltung zum Abendmahl. Kein Heide durfte daran teilnehmen. Und das war für die römische Gerichteküche bester Nährboden, um ein eigenes Bild davon zu malen. Ja. Schon die Einsetzungsworte unseres Herrn Jesus in Lukas 22, Vers 19 waren hier ja für sie unglaublich. Und er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also viele Römer dachten, Christen würden irgendeine Form von Kannibalismus betreiben. Und tatsächlich verbreitete sich das Gerücht, das kann man sich vorstellen, in Windeseile. Und dass sie meistens auch die heidnischen Babys beim Abendmahl verspeisen würden und, und. Außerdem begrüßten sich die Christen mit einem Kuss. Das finden wir an verschiedenen Stellen. Paulus schreibt es Römer 16, 16, 1. Korinther, 2. Korinther und 1. Thessalonicher. Und letztlich auch Petrus selber schreibt es am Ende dieses Briefes in 1. Petrus 5, Vers 14. Da sagt er, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Dieser Kuss war ein Ausdruck der besonderen Verbundenheit und Liebe füreinander. Aber die Gerüchteküche machte daraus wilde Orgien und manche unterstellten ihnen sofort Homosexualität. Aber das war noch nicht alles. Einige Ehefrauen von angesehenen römischen Bürgern hatten sich den Christen angeschlossen. Für die römische Kultur war das eine offene Provokation ohnegleichen. Eine Ehefrau durfte nicht unabhängig von ihrem Mann handeln. Tat sie das dann, wurde sie beschuldigt, sich nicht genügend unterzuordnen. Und für Kinder galt letztlich dasselbe. Da wird dann auch die Prophezeiung, die Jesus uns in Lukas 12, Vers 51 deutlich gemacht, nochmal klarer. Da sagt er, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. Hier ist die Hausgemeinschaft unmittelbar betroffen gewesen. Das wurde damals Wirklichkeit und so sah man das Christentum als eine Bewegung an, die Familien spaltete und gesellschaftlich Konflikte mit sich brachte, bis hin zur Aufwiegelung der Ehefrauen gegen die Ehemänner. Daher nahm Petrus in seinem Brief auch später Stellung zu diesem Thema. Da werden wir noch dazu kommen. Außerdem sprachen Christen sowieso von einem Tag, an dem die Welt in Flammen aufgehen würde. Auch Petrus selber hat es ja so benannt in 2. Petrus 3, Vers 12. Da heißt es, ihr sollt diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Es passt einfach alles. Sie waren komisch, keiner mochte sie, keiner würde sie verteidigen und letztlich hatten sie wilde Theorien und Orgien, die doch kein normaler Mensch gutheißen kann. Nero hatte also den richtigen Sündenbock gefunden. Das Resultat der Anklage durch Nero war eine umfassende Verfolgung der Christen. Auch vorher schon hatte man Christen gehasst und es hatte einzelne Fälle von Verfolgung gegeben. Aber jetzt Jetzt war alles erlaubt. Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, berichtet, dass Nero Christen in Pech eintauchte und sie dann, und ich habe hier ein Bild mal mitgebracht, als lebendige Fackeln in seinen Gartenpartys verbrannte. Ja, Christen wurden gefangen genommen, gefoltert, gekreuzigt, gebrandmarkt, verbrannt, gekocht, gegeißelt oder gesteinigt. Ja, es war ganz normal, dass man sie ohne Gerichtsverfahren einfach lynchte. Die Verfolgung in Rom begann und breitete sich aus dann über das gesamte Römische Reich. Ich habe einmal eine Karte bezeichnet, wo dieser Brief von Petrus rausging in diese Provinzen, in die Zerstreuung, wo Christen waren, die verfolgt wurden, in Gebiete wie eben Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien oder Bithynien. Das ist die heutige Türkei. Auch wenn wir kein genaues Datum wissen, wann Petrus diesen Brief geschrieben hat, ist es eine ganz schwere Zeit gewesen, in der Petrus die Gemeinden ermutigt hat. Es war sein Anliegen, dass keiner seinen Glauben an Jesus Christus verlieren sollte. Jetzt kann man die Dringlichkeit des Briefes und seine Gedanken zur Ermutigung mit Sicherheit noch viel besser nachvollziehen. Daher weist Petrus auch viel auf Jesus hin, stellt sein Vorbild in den Vordergrund. Jesus ist unsere Hoffnung, er ist unsere Erlösung. Jesus hat für uns Erlösung, für unsere Erlösung viel mehr gelitten, als wir uns je vorstellen können und wir selber je erleiden werden. Aus diesem Grund soll uns die Gnade, die wir empfangen haben, ganz neu groß werden. So können wir einen kurzen Abstecher an den Schluss des Briefes machen, wo Petrus dann Kapitel 5 in Vers 10 schreibt: Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ja, Jesus Christus selbst kümmert sich um deine Probleme und er gibt dir Kraft und ist dein Halt in jeder Situation, im Leid und der Trauer, genauso wie im Dank und der Freude. Was auch immer wir an Schmerz ertragen müssen, ist nur eine kurze Zeit und bleibt nur ein Bruchteil von dem, was uns erwarten wird. Was soll es denn für einen Grund geben, sich diesem Herrn und Retter Jesus Christus nicht anzubefehlen? Petrus hat viel erlitten und dennoch wirbt er und ist er begeistert von seinem Gott. Jeder, der diese Botschaft hört, ist eingeladen, diesen wichtigen und richtigen Schritt auf Jesus zuzugehen.